Herzlichen Dank für die erschöpfende, vollständige, große Darstellung und die freundschaftliche Darstellung, der freundschaftliche Ton. Ich könnte schon sofort diskutieren. Das geht aber jetzt nicht, weil ich ja ein Vortragsmanuskript habe und das hat jetzt Vorrang. Was habe ich mitgebracht? Es ist kein gut abgehangener, dreimal gegengelesener Text, bei dem die Risiken minimiert werden. Das habe ich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich das vortrage. Ich habe noch keine Diskussion überstanden über dieses Thema und über das, was ich hier sagen werde. Und im Übrigen ahne ich ja schon, dass Sie hier schon weiter sind. Ich weiß, was Ihr Schwerpunkt also im Graduiertenkolleg ist. Und ich kann mir jedenfalls im Groben vorstellen, was Sie da machen. Weil das alles so ist, habe ich das Thema, was ja ein unverschämt, unheimlich großes Thema ist, eingegrenzt auf eine Art Maximalfassung von Selbstdokumentation. Soll heißen, Fokus liegt im Folge nicht auf der Dokumentation eines bestimmten Vorfalls, sondern auf einer angeblich alles umfassenden Dokumentation, in der ein personalisiertes Individuum Auskunft über dich selbst gibt. Und der erste Einsatz kommt von Denis Diderot. In einem Brief an Sophie Volland aus dem Jahr 1762 heißt es: "How is it, I asked myself, that nobody has the courage to keep for us an exact register of all the thoughts running through his mind, all the movements of his heart, all his sorrows, all his pleasures." Sie hören es überdeutlich, viermal das alles. Alle Gedanken sollen aufgeschrieben werden, alle Gemütsregungen, alle Sorgen und alle Vergnügungen. In der Tat, eine Adresse für ein Alles zu finden, ist eine mutige Vorstellung und eine schwierige Unternehmung. Das Zitat ist auf Englisch, weil ich es so in einer Forschungspublikation gefunden habe. Aber bei Diderot habe ich es nicht nachweisen können. Weder in der englischen noch der deutschen oder französischen Ausgabe. Bleibt nur festzuhalten: selbst wenn die Stelle kein Originalzitat ist, der Gedanke einer vollständigen Selbstauskunft ist im Umlauf und er hätte auch sehr wohl von Diderot sein können. Das macht aber hier auch nichts, weil das Folgende ist keine philosophische oder literaturgeschichtliche Motivgeschichte anhand großer Namen. Mein Interesse gilt stattdessen den medialen Praktiken der Selbstdokumentation. Und die sind im Vergleich zur Höhenkamp-Literatur in der Verbreitung populär, womit aber nicht gesagt sein soll, dass es dort keine Innovationen gibt. Diderots Briefwechsel mit Sophie Volland ist dann nur ein möglicher Kontext für diese Stelle, die ich eben zitiert habe. Schauen wir uns das etwas genauer an, als eine kleine Fallgeschichte auch für das, was dann folgt. Diderot hat zwischen 1759 und 1774 189 Briefe an seine beste Freundin, vielleicht auch Geliebte, geschrieben. Ihre Briefe sind nicht erhalten bzw. nicht gefunden worden. Thema dieser Briefe, die zu den persönlichsten Äußerungen zählen, die von Diderot überliefert sind, so im Nachwort der deutschen Ausgabe, ist alles, was ihn bewegt und beschäftigt, so noch einmal das Nachwort, was man überhaupt bei Diderot finden kann. Die Adressatin, im empfindsamen Briefdiskurs der Zeit auch zärtliche Freundin genannt, will der Briefschreiber auch noch das anvertrauen, was sonst nicht eigens kommuniziert wird. Ich zitiere: "Ihnen, meine Freundin, berichte ich meine belanglosesten Erlebnisse." Und genau das versteht Diderot als ein großes Kompliment für die Adressatin und für den Briefwechsel. Streckenweise, so alle Nachworte und Editionskommentare übereinstimmend, haben seine Briefe genau wegen dieser Auslegung tagebuchartigen Charakter. Wie sieht die Empirie dieser tagebuchartigen Briefe aus? Die fast 190 Briefe verteilen sich über 15 Jahre, das sind ziemlich genau 12 pro Jahr, also einer pro Monat. Aber die Frequenz, also die Häufigkeit, mit der geschrieben wird, ist unregelmäßig. Es gibt Verdichtungen, in der Spitze alle 2 Tage einen Brief, zu anderen Zeiten dagegen deutlich größere Abstände. Auch die Umfänge oder der Umfang des je einzelnen Briefs schwankt. Die Länge konnte beträchtlich sein, bis hin zur Broschüre. Das vielleicht nur angebliche Diderot-Zitat sagt jedoch nicht nur, dass alles aufgeschrieben werden soll. Es gibt zugleich eine Antwort, wie das überhaupt bewerkstelligt werden kann. Was hätte man hier als Empfehlung zu erwarten? Man könnte noch ausführlicher schreiben, auch ließe sich die Frequenz des Briefwechsels erhöhen. Auch könnte man beim Schreiben stärker in die Tiefe gehen und so noch mehr von sich bekennen. Und solche Bekenntnisse dann in einem zweiten Schritt hermeneutisch aufbereiten, bis aus den Briefschreibern psychologisch gedeutete Charaktere werden. Stattdessen wird eine viel einfachere Lösung vorgeschlagen. Man muss einfach nur zu dem, was es gibt, ein Register, a Register anlegen. Das ist dann eine Inventarliste, die als technische Abbreviatur genau und daher definitiv darüber informiert, was es in einem größeren Speicher, zum Beispiel einem Warenlager oder eben in einem großen tagebuchartigen Briefwechsel, was es da alles gibt. Ob das funktionieren kann? Im Zitat wird ein nur schwer zu erfüllendes Kriterium genannt. Ein solches Register muss nämlich exakt sein. Also vollständig. Fehlt etwas, wird das Register dysfunktional. Es funktioniert nicht. Man sieht, die Beweislast, dass es so etwas geben können soll, wie eine vollständige Dokumentation, wird aus dem ersten Medium in ein zweites verschoben. Vom Briefwechsel, vom tagebuchartigen Briefwechsel in das Register. Es ist also einmal mehr ganz nach dem McLuhanschen einmal eins. Der Inhalt eines Mediums ist ein anderes Medium. Das Stichwort Tagebuch ist bereits gefallen. Die Verbindung von Selbstbeobachtung und Tagebuch ist naheliegend und das, man ist versucht zu sagen, schon immer. Man muss nur zum Beispiel bei Michel Foucault und seinem Essay Self-Writing nachlesen. Für Foucault geht es dabei um den Nachweis, dass die exegetische Form des über sich selbst Schreibens auf eine anspruchsvolle Selbstformung zielt. Was hier jedoch interessiert, ist nicht eine philosophische Bildungslehre oder eine emphatische Geschichte des Subjekts, sondern die Technik, mit der tatsächlich geschrieben wird, beziehungsweise eine Technik, die das Schreiben erst anregt und dann konditioniert. Für Foucaults Exemplar, er liest vor allem die Kirchenväter, sind dies die Hupopnemata. Das ist eine Art Notizbuch oder Journal, in das man das einträgt, was man gehört und erlebt hat. Es ist kein Kunstwerk, keine Literatur, sondern ein technisches Mittel, ein Medienformat, um Relevantes festzuhalten und sich darin als ein eigenes Selbst zu vergewissern. Im 18. Jahrhundert, so die schnelle These, ist aus den Hupopnemata das Tagebuch geworden. Auch das Tagebuch ist dann ein Schreibapparat, eine Schreibapparatur für die Kommunikation mit sich selbst. Das Tagebuch primär technisch zu sehen, ist ungewöhnlich, weil man sich meist sehr viel mehr für das interessiert, was in einem Tagebuch steht, als wie es funktioniert und als Aufschreibetechnik gebraucht wird. Aus der Inhaltsperspektive ist das Tagebuch nämlich gerade keine Technik. Das widerspräche einem emphatischen Verständnis vom Tagebuchschreiben. Emanzipation, Selbstaufklärung, Ich-Stärkung und Selbsttherapie, das sind hier die dominanten Kontexte. Aber nicht immer. Die germanistische Forschung weiß auch, jedenfalls gelegentlich, dass das Tagebuch eine sehr populäre, also leicht zugängliche Gattung eigentlich für jedermann ist. Man braucht keine Ausbildung und kein besonderes Talent. Peter Berner, Autor des Sammlung Metzler-Bändchens Tagebuch aus dem Jahr 1969, definiert die Gattung als populäre Form. Ich zitiere ihn. Ein Tagebuch ist ein fortlaufender, meist von Tag zu Tag geschriebener Bericht über Dinge, die im Lauf jedes einzelnen Tages vorfielen. Seine formalen Kennzeichen liegen in einer gewissen Regelmäßigkeit des Berichtens und einer deutlich erkennbaren Trennung der einzelnen Niederschriften voneinander. Gemessen am emphatischen Gattungsverständnis sind das nur sekundäre Kriterien. Berners Paradigmen sind keine Werte oder Botschaften, sondern markieren Dinge wie eine unbestimmte Regelmäßigkeit, in der man über sich selbst berichtet, oder diskrete, fortlaufende Einzeleintragungen, die sich nicht zum durchlaufenden Text ausweiten dürfen. Nur wenn diese Merkmale gegeben sind, funktioniert das Tagebuch als ein Tagebuch. Bleiben wir im 18. Jahrhundert von Frankreich nach Deutschland. In der deutschen Geschichte des Tagebuchs ist das Jahr 1774 das Jahr von zwei großen Ereignissen. Das eine ahnen Sie schon. 1774 erscheint Johann Wolfgang von Goethes Werther und war sofort ein Ereignis. Ein Sensationserfolg, ein Bestseller auch im europäischen Format. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Goethe war noch nicht wirklich berühmt. Und die Werther-Geschichte, junger Mann, verliebt sich unglücklich, verliert den Kopf und erschießt sich. Und diese Geschichte war es wohl nicht, die das sprichwörtliche Werther-Fieber ausgelöst hat mit Wertheriaten und einem sogenannten Werther-Effekt. Werther-Effekt meint, aus der Soziologie gesehen, hat es tatsächlich eine Erhöhung der Selbstmordrate nach dem Erscheinen des Werther gegeben. Noch wichtiger aber ist, dass mit dem Werther eine reiche Fanfiction-Szene entstanden ist, in der begeisterte Leser die originale Vorlage eigenmächtig umgeschrieben haben. Meine These, warum Goethes Werther ein Ereignis in der Geschichte des Tagebuchs geworden ist: Es ist weder die pure Story, noch die literarische Komposition oder die raffinierte Gefühlsrhetorik, auch wenn das alles mitspielt. Es ist vielmehr die Art und Weise, wie das Tagebuch hier gebraucht wird. Zunächst einmal scheint gar kein Tagebuch vorzuliegen. Der Form nach handelt es sich um einen Briefroman. Und da aber alle 72 Briefe ohne Antwort bleiben, wird der Briefroman zum Tagebuch. Hier wird allein mit sich und nur mit sich selbst kommuniziert. Möglich macht diese radikale Begrenzung der Kommunikation das Tagebuch. Statt gleich gänzlich zu verstummen, wird die Kommunikation mit sich selbst ins Extreme gesteigert. Es gibt nur noch das Tagebuch, dem man sich mitteilen kann. Daher ist das Folgende die Schlüsselstelle für den gesamten Text. Werther hat es noch einmal versucht. Er spricht mit Albert. Er will sich noch einmal, was sollen wir sagen, er will noch einmal den Anschluss an die real existierende Gesellschaft versuchen. Das Fazit, jetzt als Zitat: Und wir gingen auseinander, ohne einander verstanden zu haben. Wie denn auf dieser Welt keiner leicht den anderen versteht. Leicht verstehen, das ist die Formel für das, was es genau nicht gibt. Was es gibt, ist entweder die höchste Seelenverwandtschaft, in der sich leidenschaftlich Liebende wortlos verstehen, oder das allgemeine Unverständnis für den anderen. Das Tagebuch ist hier das Vehikel, um eine völlige Selbstisolation von der Welt zu erreichen. Wer das Tagebuch so gebraucht, sich ihm rückhaltend und vor allem alternativenlos anvertraut, etabliert sich im Schreiben als ein Selbst, das sich grundsätzlich von der Welt draußen distanziert. Goethes Werther zeigt als Story, dass diese isolationistische Steigerung der Kommunikation seine eigenen Risiken hat. Wenn es nur noch die eine geliebte Person auf der Welt gibt und wenn die dann nicht erreichbar ist, droht die Katastrophe. Doch der Leser oder doch die Leser hat das nicht abgeschreckt, im Gegenteil. Goethe scheint verstanden zu haben, warum das so ist. Ihm war bewusst, dass sein Tagebuch als ein Manual, als Bedienungsanleitung gelesen wurde, um aus dem fiktionalen Briefroman ein für jedermann zugängliches Medienformat zu machen. Man kann, wenn man das so macht, auch selber in der Manier des Werther ein Tagebuch über sich selbst führen. Nachspielen nennt Goethe das hier präzise, und das muss natürlich, wir sind in der Aufklärung, kritisiert werden. Schließlich sei das doch nur, so das Argument, das mir wie eine Ausrede klingt, Poesie und nicht die Wirklichkeit. Goethe: So verwirrten sich meine Freunde daran, indem sie glaubten, man müsse die Poesie in Wirklichkeit verwandeln, einen solchen Roman nachspielen und sich allenfalls selbst erschießen. Sie sehen, das Verb, was alles trägt, heißt nachspielen. Der Fan und das Publikum des Werthers ist ein Fanpublikum, hört nicht auf Argumente, schon gar nicht auf die standardisierte Fiktionskritik. Stattdessen will man dabei sein, mitmachen, also auch selber so ein Tagebuch führen, beziehungsweise sich in ein solches hineinversetzen. So gesehen ist Goethes Werther ein Formular, in das man dem Vorbild folgend sich jetzt selber einträgt, allein um der dramatischen Gefühle willen, die dieses Formular all denen verspricht, die es getreu der Vorlage ausfüllen. Es geht dabei nicht um Aufklärung, sondern um die Gefühlsintensität. Sie ist Gegenstand und Ziel der Faszination. Zeitgenossen sahen das kritisch. Sie wollten den Werther nachträglich als eine zu gefährliche Version des Tagebuchs ausschließen. Dieses Tagebuch, so die Lesepädagogik der Zeit, sei nämlich gar keine, sondern vielmehr eine Krankenakte, die es folglich auch nur mit Pathologien zu tun habe. Und weil diese Krankenakte nicht auf Genesung, sondern auf den Tod hinausläuft, ist auch die vollständige Selbstauskunft einer krankhaft empfindsamen Person. Ein Leben jenseits dieser Krankheit zum Tode hat es nicht gegeben und folglich enthält die Krankenakte alles, was es überhaupt zu sagen gibt. Zum zweiten Ereignis. Ebenfalls ein Text aus dem Jahre 1774. Die Autorin, erst recht im Vergleich zu Goethe, ist fast gänzlich unbekannt. 1774 nicht anders als noch 2018. Sie heißt Marie Anne Sagar, publiziert wenig, auch nicht in den Zentren der deutschen Aufklärung, sondern in Prag. Ihr Buch hat den Titel Carolinens Tagebuch ohne außerordentliche Handlungen oder gerade so viel als gar keine. Es gibt nur die eine erste Auflage. Erst 1996 gibt es einen Reprint im Olms Verlag und zwar in der Serie Frühe Frauenliteratur in Deutschland. Bei der späten Wiederentdeckung dieses Buches spielt das Tagebuch eine Rolle als eine Gattung, in der die soziale und kulturelle Stellung weiblicher Autoren thematisiert bzw. beobachtet werden kann. Der Untertitel ohne außerordentliche Handlungen oder gerade so viel als gar keine steht dann für die fehlende Agency von Autorinnen. Weil ohne gesellschaftliche Stellung in der Welt kann es auch keine großen Begebenheiten geben. Die Frauen bleiben im Haus und werden, wenn es gut geht, geheiratet. Was soll da noch groß in ein Tagebuch kommen? Das ist eine schlüssige Lektüre. Der engagierte Kontext hat seine sozialgeschichtliche Berechtigung. Und auch die Hauptperson dieses fiktiven Tagebuchs, Caroline, lebt in dem Jahr, über das sie Tagebuch führt, ganz im privaten Haus, in der Familie. Und am Ende dieser 300 Seiten taucht auch die Möglichkeit einer Heirat auf, allerdings ohne das Pathos einer passionierten Liebe wie in der Werther-Story. Es gibt jedoch noch eine andere Lektüre, und auch sie, also das, was ich jetzt hier mache, und auch sie geht vom irritierenden Untertitel aus. Ein Tagebuch, das publiziert wird als Tagebuch und dabei explizit anzeigt, dass da nichts drinsteht. Jedenfalls keine spannenden, interessanten, großartigen Handlungen. So ein Fall macht neugierig. In der Vorrede, in der Adresse an den Leser bzw. die Leserin heißt es, wollen Sie wirklich Ihre Zeit versplittern mit nichts? Denn, so die klare Ansage für das Folgende, was ist ein Tagebuch ohne außerordentliche Handlungen anderes als nichts? Aber wie hat man sich das vorzustellen? Immerhin hat das Buch volle 304 Seiten. Es gibt Autobiografisches über Kindheit und Jugend. Es werden privatfamiliäre Geschichten von anderen aufgezeichnet, im Text als Abschreiben fremder Begebenheiten bezeichnet. Auch gibt es am Ende, wie schon gesagt, eine sich anbahnende Heiratsgeschichte. Das alles gibt es, aber es reicht definitiv nicht zu einem ereignisreichen Plot. Insofern ist die Ankündigung, keine Handlung, ganz richtig. Das Außerordentliche gibt es gleichwohl, nur eben nicht dort, wo man es erwartet. Aber der Reihe nach. Die Anlage des gesamten Buchs ist unmissverständlich und von Anfang an ein Schreibexperiment im und mit dem Format Tagebuch. Die Tagebuchschreiberin, also Caroline, spricht gleich in der allerersten Zeile von einem Einfall, den sie gehabt habe. Und dieser Einfall ist ein Schreibprojekt, und zwar ein Großprojekt. Ziel des Projekts ist, wir sind im Zeitalter der Aufklärung, die Selbstverbesserung. Caroline will sich verbessern in allem, jetzt das Zitat, worin ich nicht richtig denke und herausfinden, welche Kenntnisse mir noch mangeln. Wie soll das Projekt realisiert werden? Sie adressiert den Projektplan an ihre ältere Schwester Nenette. Zitat, ich nehme mir vor, diese Schreiberei täglich fortzusetzen und sämtliche Aufzeichnungen sollen dann direkt an ihre Schwester, sie wohnt im selben Haus, gehen. Diese Schwester soll alles lesen und immer dann, wenn sie die Gelegenheit sieht, Zitat jetzt, mich in etwas zu verbessern, soll sie zurückschreiben. So lasse mich dann immer schreiben, tadele und belehre mich von Zeit zu Zeit, wann du es nötig findest. Das Ganze soll auf ein Jahr so gehen. Alle Texte werden gesammelt und am Ende noch einmal, Zitat, gegeneinander gehalten, damit daraus erkenntlich wird, Zitat weiter, wie viel ich mich von heute an gebessert haben werde. Soweit die Ankündigung. Und jetzt schauen wir uns an, wie das Projekt, wie das Experiment verläuft. Die Schreiberin ist jedenfalls ganz bei der Sache, nicht nur wegen der Chance auf Selbstverbesserung, sondern auch aus, Zitat, Lust am Schreiben. Die Schwester spricht dann auch von Carolines Schreibsucht. Das Aufschreiben als Selbstbeobachtung motiviert, soll so weit vorangetrieben werden, dass es, so Caroline, bis in meine innerste Bewegung reicht. Noch die verborgensten Regungen will sie offenherzig gestehen. Das Tagebuch wird so gedacht als eine Sonde, um das Innere des eigenen Selbst in seiner ganzen Tiefe vollständig zu erfassen. Und dass es diese Tiefe gibt, ist die Startprämisse für das Schreibexperiment. Der Superlativ wird zur Handlungsanweisung. Doch die Verwirklichung dieses Plans fällt schwer, überraschend schwer. Zitat, schwerer, als ich geglaubt habe. Schwer fällt das Schreiben, weil dieses Innerste nicht wie erwartet aus klaren Gedanken oder Empfindungen besteht. Die Innenschau zeigt vielmehr das Gegenteil, nämlich, Zitat, unzusammenhängende Fragmente von Gedanken, von welche immer einer den anderen verdrängte. Mit einem Wort, mein Kopf fasste nichts als flüchtige Ideen. Caroline findet in sich zwar eine Menge von Sachen, aber so, das Zitat weiter, aber so verwirrt untereinander und mich selbst so dumm, so einfältig, meine Einbildungskraft so voll mit unbestimmten und flüchtigen Bildern beladen, dass ich nicht weiß, wie oder wo ich anfangen soll. Nichts Zusammenhängendes finde ich. Also einfach abbrechen und aufgeben, Experiment abblasen, keine wirkliche Option in diesem Buch. Auch wenn gilt, wir haben es eben gehört, dass das sich selbst erforschen sich im Wirrwarr oder Chaos verliert. Caroline, wir erinnern uns, will sich nicht nur aufklärerisch korrekt selbst verbessern, sich selbst aufklären. Sie schreibt auch gern, ja, sie ist sogar, wie gesagt, schreibsüchtig. Und hier beginnt im Experiment sozusagen ein anderes, ein zweites Experiment, eines, das nicht groß annonciert wird. Keine Versprechungen, Verheißungen, es wird einfach nur geschrieben, aber ganz anders. Schauen wir uns diese bemerkenswerte Schreibszene an. Zunächst nur als Bühnenszene. Caroline schreibt Tagebuch, sie ist allein, sitzt in ihrem Zimmer. So wie jeden Tag, so wie eigentlich immer. Blenden wir uns dann in ihren Schreibstrom ein. Was ich jetzt zitiere, ist keine Montage, sondern ist eine durchlaufende Passage dieses Buchs. Ich kann mir gar nichts zurückhalten. Alles muss heraus oder es bleibt mir im Kopf stecken. Und dann müsstest du an mir eine kropfigste Schwester haben. Doch ist, es schleicht wer hinter meinem Sessel. Ich schreibe fort. Ich sehe mich nicht um. Ha, es ist mein Bruder Leopold. Er sieht mir über die Achsel aufs Papier. Was machst du da, Caroline? Fragt er. An wen schreibst du? An meine Schwester. An deine Schwester? Was zum Geier hast du da nötig, ihr zu schreiben? Ihr seid ja in einem Hause beisammen. Mädchen, bist du toll. Du schreibst ja alle meine Worte auf. Willst du das Protokoll vom Hause machen? Rede nur weiter, mein hoch zu ehrender Herr Bruder. So darf ich wenigstens nicht selbst auf etwas denken, denn geschrieben muss es doch sein. Was passiert hier? Es wird live geschrieben. Was jetzt gerade passiert, ohne Reflexion, so darf ich wenigstens nicht selbst auf etwas denken, ohne Emotion, schiere Wahrnehmung. Leopold, der Bruder, bringt dieses Schreiben sogar auf den Begriff. Es braucht keine Interpretation. Sagas Text sagt genau, was hier passiert. Das Tagebuch wird zum Protokoll. Denn das Protokoll ist genau das Verfahren, das für die unmittelbare Beobachtung und Aufzeichnung eines aktuell sich vollziehenden Ablaufs erfunden worden ist. Daher auch die Parallelbegriffe Verlaufsprotokoll oder Monitoring als Bezeichnung für eine Abfragefrequenz, die so hoch ist, dass sich der komplette Verlauf ohne eine Leerstelle und damit ohne Lücke aufzeichnen lässt. Hier im Fall von Carolines experimentell genutzter Schreibsucht wird die Zeit zwischen Erlebtem und Niederschrift so weit verkürzt, dass sie zusammenfallen. Es wird also in Echtzeit geschrieben und das im analogen Zeitalter. Ein in Echtzeit geschriebenes Tagebuch, so Sagas Experiment, bricht mit dem Gewohnten. Wenn unmittelbar und laufend aufgezeichnet wird, was geschieht, gibt es buchstäblich auch keine Zeit mehr für Introspektion. Aus dem Tagebuch wird ein nicht persönlicher Text, in dem zwischen wichtig und unwichtig, privat und öffentlich und so weiter nicht unterschieden wird. Das alles findet statt in einem Text von 1774. Ein Text, der ohne Folgen geblieben ist, aber vielleicht ist das nur scheinbar so. Schließlich gibt es zum Beispiel, und wir machen jetzt einen Sprung fast in die Gegenwart, schließlich gibt es zum Beispiel eine Figur wie Ted Nelson, ein berühmter Computerpionier, der für unsere digitale Gegenwart vielleicht noch wichtiger ist als Steve Jobs. Er war der Erste, der in Hypertext und Hypermedia gedacht hat, sogar die Begriffe erfunden hat. Das war Anfang, Mitte der 60er Jahre. Aber Nelson ist auch, und nur das interessiert jetzt hier, eine wandelnde Anekdote. Nelson ist nämlich auch bekannt geworden als exzessiver Selbstbeobachter. Machte eine Selbstbeobachtung, egal wo er war. Die einzige Unterbrechung war die Schlafzeit. Nelson hat den unmöglichen Dokumentationsimperativ, alles aufzuzeichnen, als lebende Figur dargestellt. Schon allein an seiner berüchtigten Überausrüstung war er zu erkennen. Nelson is a man who wears clothes with lots of pockets. In these pockets he carries an extraordinary number of items. What cannot fit in his pockets is attached to his belt. It is not unusual for him to arrive at a meeting with an audio recorder and cassettes, video camera and tapes, red pens, black pens, silver pens, a bulging wallet, a spiral notebook in a leather case. Also alles auffällig viele Dinge, die für die Selbstbeobachtung und Selbstaufzeichnung zu gebrauchen sind. Natürlich wurde er nur zu oft gefragt, was er denn mit all diesen Aufzeichnungen über sein Leben machen wolle. Hier ist das, was man weiß. Nelson has never cataloged his thousands of hours of audio and videotape. This would be impossible, since they are coextensive with his waking life, and it would also be unnecessary, since he has no intention of viewing or studying them. He rents several storage spaces around San Francisco Bay Area, all packed with materials he is leaving for future generations to decipher. And he prays that when scholars get around to examining his vast and vastly disorganized oeuvre, they will have the necessary digital technology to analyze and follow it. Soweit Nelson. Mehr ist nicht zu berichten, jedenfalls nicht von ihm. Von Nelson geht natürlich eine gerade Linie zu dem, was heute jetzt aktuell Wearable Computers oder einfach Wearables oder Bodyborne Computers heißt. Kleine Gadgets oder Computing Devices, die das Selbstaufzeichnen automatisiert haben und es noch weiter perfektionieren werden. Es gibt aber auch kleine Software-Apps, Computerprogramme, die so die kürzeste und beste Definition, die ich kenne, Apps, die das sind oder etwas sind, die etwas für uns tun können. Im Vergleich zu einem solchen App erscheint Ted Nelsons gigantomanisches Projekt als Dinosaurier. Man muss da nur ein kleines Programm wie Happy Factor anschauen. Das machen wir jetzt. Happy Factor ist eine Tagebuch-App. Das periodische immer wieder auf sich selbst zurückkommen des Tagebuchs wird jetzt zum frei skalierbaren Intervall. Man stellt sich diese App wie einen Wecker und bestimmt so, wie oft etwas beobachtet wird und aus der erfolgten Beobachtung Daten werden, die sich dann weiter verarbeiten lassen. Das Ganze im Zitat. Learn what makes you happy. Happy Factor gives you the tools to learn what uniquely makes you happy. By keeping track of what you do and how happy you feel, you can have more happiness more often. How it works. Happy Factor regularly sends you a simple text message that asks, "How happy are you right now?" You reply with a simple 1 to 10 rating and a quick note. Track your happiness online with your easy-to-use tools. Learn how to have more happiness in your life. Das Schlüsselfeature ist die individuelle Anpassung. Die Abfragefrequenz ist einstellbar. Also man kann sich fragen lassen, wie gut es einem geht. Jeden Montag, jeden Sonntagabend, zweimal die Woche, fünfmal am Tag. Alles ist möglich. Und nach der statistischen Auswertung weiß man natürlich Bescheid. Und alle, die das einsehen können, wissen dann auch Bescheid. Soweit zu Happy Factor. Ganz kleine Sache, aber Apps kommen nie alleine. Sie sind immer schon Genres. Es gibt also unübersehbar viele in dieser Art. Man sieht sofort die Defizite, erst recht in Deutschland. Keine Introspektion, keine hermeneutische Anstrengung, kein Ehrgeiz in der Glücksdefinition. Für die Faszination, die eine solche App offensichtlich für viele hat, gibt es dagegen wenig Verständnis. Aber Happy Factor ist, wie angedeutet, nur eine Winzigkeit im Meer der gerade aufkommenden Echtzeit-Monitoring-Programme, die unter dem Sammelnamen Live-Locking quantifizierende Kommunikation mit sich selbst möglich machen. Tracking-Devices sind Bestseller. Wir wissen das alle, auch wenn wir zögern, quantifizierende Tagebuchformen als legitime Formate zu akzeptieren. Wer will schon Number-Cruncher, also Buchhalter seines eigenen Selbst sein? Wenn es von Carolines Tagebuch einen direkten Weg gibt zum Real-Time-Writing, Live-Writing und Live-Blocking, was ist mit dem anderen Ereignis? Was ist mit Werther? Anachronismus pur? Ist das Ereignis nur noch Geschichte? Immerhin, Germanisten werden es wissen, hat es noch 200 Jahre später ein spektakuläres Remake gegeben. Ulrich Blensdorfs Die neuen Leiden des jungen Werther war ein Riesenerfolg, nicht nur in der DDR. Das Buch war auch verbindlicher Stoff im westdeutschen Deutschunterricht. Die erste Fassung des Bühnenstücks erschien Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er dann auch die Prosafassung. Der Plot folgt ziemlich genau dem, was wir zuvor über den Werther und seine faszinierten Leser im 18. Jahrhundert gesagt haben. Edgar Vibeau, so heißt der DDR-Werther, stellt beim Lesen von Goethes Text immer mehr Ähnlichkeiten mit seinem eigenen Leben fest. Auch er trägt sich so in den Werther als Tagebuchformular ein, fasziniert von einer Geschichte, in der man als personalisiertes, empfindsames Individuum scheinbar selber vorkommt. Die Gegenüberstellung von Happy Factor and all that und Werther ist hart. Muss man hier nicht auf historischer Differenz bestehen? Ist das eine nicht überholt, als technisches Format vollkommen rückständig gegenüber der aktuellen, unbedingt smarten Live-Locking-Bewegung? Das ist ein naheliegender Einwand, auch wenn es vielleicht nur ein Bauchgefühl sein sollte. Die sehr viel größere Frage, die dieser Materialmix aus der Geschichte des Tagebuchformats stellt, ist die grundsätzliche Frage, wie sich Technisches entwickelt. Eine These besagt, dass die Errungenschaften der Technik nach einer Logik der Evolution irreversibel, also unumkehrbar sind, sodass ein Schritt zurück in alte Techniken eigentlich gar nicht mehr geht, jedenfalls nicht außerhalb von Technikmuseen. Oder aber, und das ist die andere Großthese, ist Technik wie ein Vorrat von Möglichkeiten zu begreifen, auf die man bei Bedarf jederzeit wieder zurückgreifen kann. Meine kleine Geschichte des Tagebuchs hält es, Sie sehen es, wissen es, hält es mit der zweiten Option. Doch wie wählt man aus diesem Vorrat aus? Gibt es einen Bedarf, der darüber entscheidet, ein gesellschaftliches, ein privates Bedürfnis? Oder ist alles eher zufällig? Die einen halten es mit dem Werther-Format, die anderen wollen halt das neueste Gadget, zumal es von einer mächtigen Industrie beworben wird. Aber weder die Industrie noch der Deutschunterricht alter Schule können in der Agentenrolle überzeugen. Die Industrie schafft es ja bekanntlich gerade nicht, jede neue Technik an den Mann oder die Frau zu bringen. Flops sind allgegenwärtig. Und der Deutschunterricht muss mehr denn je mit der Indifferenz seiner Schüler rechnen. Also doch nur Zufall und Zeitgeist, die entscheiden? Oder sind das nur weitere Verlegenheitsformeln, weil die Frage einfach zu schwer ist, um eine Antwort zu finden? Solange die Forschung hier nicht weiter weiß, sei der Vorschlag gemacht, es mit Faszination zu versuchen. Faszination, so die These, der ich hier bei der Zusammenstellung des Materials gefolgt bin, Faszination ist eine Form, sich auf Technik einzulassen. Und sie ist darin klassenlos, nicht reserviert für Experten oder Unbedarfte, nicht für Gebildete oder Nichtgebildete, nicht High oder Low, sondern populär. Wird eine Technik als faszinierend wahrgenommen, kommt ihr zu, was in der Geschichte der Faszination vor allem visuellen Objekten zugerechnet worden ist, eine gesteigerte Gegenständlichkeit, eine Attraktivität, die als Anziehung und Verzauberung im Betrachter ankommt. Faszination wäre demnach ein Modus der teilnehmenden Gegenstandswahrnehmung. Warum das genau so ist, warum ein Technikformat fasziniert betrachtet wird und andere dagegen nicht, wird man nicht sauber entschlüsseln können. Faszination als Begriff enthält schließlich schon das Eingeständnis der Nicht-Analysierbarkeit. Was man mit einiger Gewissheit sagen kann, ist, dass Faszination eine ambivalente Zustimmung ist. So ist sie nicht erarbeitet, steht nicht auf sicherem und explizitem Wissen. Auch könnte das, was fasziniert, ja bloß faszinierend sein, also letztlich eine nur windige Sache sein. Faszination muss weder lange vorhalten, noch ist sie eine Wünschelrute, mit der man zielgenau auch das findet, was man gar nicht gesucht hat. Was immer sie auch ist, Faszination gibt es. Ich bedanke mich für Ihre Geduld.